Es sind tatsächlich immer wieder dieselben Sätze, die ich bei Präsentationen, Vorträgen, Pitches höre und bei denen ich mir so automatisch an die Schläfen fasse und mir denke, nein, bitte nicht. Welche Sätze das sind, warum du sie vermeiden solltest und was du stattdessen sagen kannst, genau darum geht es in dieser Folge Lebendige Rhetorik. Gleich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Ich mache das ja sehr gerne in meinen Rhetoriktrainings, dass ich die Teilnehmenden kurze Präsentationen, Meinungsreden, Vorträge etc. vorbereiten lasse und sie dann auf so eine kleine Bühne schicke, um das zu üben und danach natürlich auch gerne Feedback gebe. Ich habe es aber auch teilweise in der Rhetorikanalyse, dass Menschen mir Aufzeichnungen ihrer Vorträge, Pitches, Präsentationen schicken. Manchmal auch so aus dem Videomeeting raus, manchmal einfach als Tonaufnahme oder ich sitze live drin, wenn das möglich ist. Ja, ist natürlich immer ein finanzieller Akt, dass ich da extra irgendwohin anreise, mich da reinsetze, aber es ist von der Analyse her unglaublich hilfreich und dann eben so ein bisschen Punkte mitnotiere. Und es sind immer wieder dieselben Sätze, bei denen ich mir wirklich so denke, nein, da hätte ich gern so einen Alarmbutton, weißt du? Den ich einfach nur drücke und dann ist klar, Alarm, Alarm, ja, bitte nicht. Und jetzt gehen wir einfach mal durch. Welche 5 Sätze sind das? Warum sind sie nicht gut und was könntest du stattdessen sagen? Legen wir doch gleich los. Erstens. Schon beim Einstieg kannst du unglaublich viel verbocken. Ja, es gibt so einfach Sätze, die müssen wirklich nicht sein, neben so diesen Klassikern wie Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, alles gut. Weil es einfach eine Phrase ist, gibt's eben so einen Satz wie Ja, ich wurde ja gebeten oder auch gar damit beauftragt. Oder in einem Fall habe ich sogar mal gehört, ich wurde angewiesen, heute über Thema XY zu sprechen. Und ganz ehrlich, das klingt jetzt nicht so, als hättest du selber großartig Bock drauf, gerade jetzt über Thema XY zu sprechen. Gerade das erwarte ich aber, wenn mich eine Präsentation, ein Vortrag, ein Pitch, was auch immer, wirklich abholen soll. Wenn ich begeistert sein soll, dann muss der Mensch, der da vor mir steht, es erst recht sein. Das heißt, du musst nicht so amerikanisch übertreiben, von wegen, ich brenne darauf, das ist mein Thema. Es ist so fantastisch, dass ich heute hier stehen darf. Nee, aber du kannst schon sagen, wenn es stimmt natürlich nur, man soll ja auch nie lügen, aber schon klar machen, warum ist das Thema für dich wichtig? Das wäre viel sinnvoller. Klar, es ist dein Job, jetzt darüber zu sprechen, Teil deiner Aufgabe. Chef, Chefin hat dich da angewiesen. Okay, aber das musst du ja nicht so in den Vordergrund stellen. Für die Leute viel interessanter ist ja, wenn du trotzdem so eine intrinsische Motivation hast und sowas sagst wie, schön, dass wir heute endlich mal über ein Thema sprechen, das sehr häufig viel zu kurz kommt und das mir am Herzen liegt, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Dann hast du gleich viel mehr Interesse, als wenn du sagst, ja, heute wurde ich ja einfach mal gebeten oder ich wurde gebeten, für den heutigen Tag etwas vorzubereiten zum Thema XY. Nee, zeig ein bisschen mehr Motivation. Und wenn du die Motivation nicht hast, dann hol sie dir vorher, weil abgesehen davon, dass du vielleicht einfach von jemand anders dazu gedrängt, genötigt, eingeladen wurdest, diesen Vortrag, diese Präsentation zu halten, solltest du selber schon noch echt Spaß dran haben am Thema und Begeisterung dafür. Und wenn du die nicht zu Beginn hast, musst du die erstmal bei dir wecken und dann eben deine Motivation rüberbringen, damit du andere überhaupt erreichen kannst. So. Zweiter Punkt, der auch sehr häufig schon in der Einleitung genannt wird und der so in eine ähnliche Richtung geht, das ist sowas, das kommt immer häufiger vor in unseren hektischen, flexiblen Zeiten, in denen alles Mögliche just in time passiert oder eben auch mit weniger Zeitbudget, als man eigentlich bräuchte. Und ja, das kann ja so sein, dass du, Kollege, Kollegin ist krank, du übernimmst die Präsentation, den Vortrag, erst am Tag davor musste ich einarbeiten. Jupp, völlig klar, passiert immer wieder. Aber dieser Satz, den ich nicht hören möchte, ist einfach, tut mir leid, ich hatte nur wenig Vorbereitungszeit. In den meisten Fällen hätten die Leute das überhaupt nicht gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest. Und zum anderen ist es halt keine valide Ausrede. Ja, also es ist klar, manchmal muss man in heutigen Zeiten einfach irgendwie einspringen. Aber wenn du überhaupt keine Ahnung von dem Thema hast, ja, PowerPoint-Karaoke ist eine wunderbare Unterhaltungsshow und ich nutze das auch in Rhetoriktrainings sehr, sehr gern, weil es einen Unterhaltungseffekt hat, aber du solltest das nicht unter Realbedingungen vor echten Menschen machen, dass du dich hinstellst und auf die Präsentation wirklich nur einen ganz, ganz kurzen Blick geworfen hast und sonst eigentlich gar keine Ahnung vom Thema hast. Ja, wenn man jetzt unter Kollegen, Kolleginnen, die alle gut im Thema drin sind, das mal übergibt und du musst ein paar Details ablesen vom Zettel oder aus der Präsentation raus, alles gut, dann spar dir aber auch den Satz, du hattest nur wenig Vorbereitungszeit, denn dann brauchtest du ja eigentlich gar keine Vorbereitungszeit, du bist ja im Thema drin. Und wenn du gar nicht im Thema drin bist, dann ist es wirklich in 90%, mindestens 90% der Fälle besser, so einen Vortrag dann auch mal abzusagen und zu sagen, ja, der Mensch, der sich wirklich damit auskennt, ist krank, sorry, ich kann jetzt einspringen, aber ich habe halt nicht wirklich Plan davon, also das kann man natürlich auch ein bisschen schöner verkaufen, klar. Und ja, der Mensch, der sie bisher betreut, mit ihnen zu tun hatte, dieser Mensch würde eben auch gerne das Thema vorstellen. Das ist völlig legitim. Und da geht es dann auch darum, die eigenen Qualitätsmaßstäbe einzuhalten. Manchmal ist es okay, in die Bresche zu springen, aber oftmals halt auch nicht, denn wenn du in die Bresche springst, wirst du an der Qualität deiner Performance gemessen. Und wenn die halt sehr stark improvisiert ist, dann merken das die Leute halt irgendwann doch. Dann wird dich aber auch der Satz, ich hatte nur wenig Vorbereitungszeit, nicht wirklich retten, weil, ja, nee. Das wirkt dann so, ja, als halt irgendwie mal kurz hingeschludert und das ist es dann ja auch. Also überleg dir bitte wirklich, ob das nötig ist, ob das sinnvoll ist oder ob nicht doch eine Terminverschiebung dann manchmal die bessere Wahl ist. Punkt 3. Geht so ein bisschen mit Punkt 4 gleich einander über. Ich komme gleich drauf. Punkt 3 ist erstmal für mich so ein Satz wie: Verstehen Sie, was ich meine? Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Oder noch übler, können Sie mir noch folgen? So, das deutet nämlich erstmal große Verwirrung an, also Verwirrung bei dir, der Person, die gerade redet. Verstehen Sie, was ich meine? Heißt, ja, du bist dir jetzt selber nicht sicher, ob du die Menschen erreichst mit dem, was du sagst, ob sie dich inhaltlich verstehen, ob sie wissen, worauf du hinaus willst, ob sie auch wirklich mit Interesse noch beim Thema dabei sind. Also verstehen sie, was ich meine, hat für mich zwei verschiedene mögliche Bedeutungen. Das eine ist tatsächlich, hallo, noch jemand wach? Und die zweite geht eben gerade in die Richtung dieses Satzes, können Sie mir noch folgen? Weil der sagt halt schon, ja, also dieser Satz, können Sie mir noch folgen, spricht entweder für große eigene Verwirrung oder aber für sehr große Arroganz. So nach dem Motto, ja, kommt, eigentlich seid ihr doch viel zu blöd für das Thema. Ja, aber ich habe es euch jetzt so elaboriert erklärt, hallo, ihr müsst doch wissen. Oder versteht ihr wirklich nicht, worauf ich hinaus will? Ja, das kann also zumindest so interpretiert werden. Ich weiß, in 99% der Fälle, wenn du diesen Satz sagst, wirst du ihn nicht so meinen. Bin ich mir definitiv sicher, brauchst du mir gar keine Mail dazu schreiben. Grundsätzlich Feedback gerne an feedback@rhetorikpodcast.de. Zu diesem Punkt brauchst du mir gar keine Mail schreiben. Ich weiß, du hast es nicht so gemeint, wenn du irgendwann mal, können Sie mir noch folgen, gesagt hast. Aber es kann halt wirklich so ankommen. Das heißt, du strahlst entweder Verwirrung oder Arroganz aus. Und ganz ehrlich, beides sind Dinge, die du nicht ausstrahlen möchtest bei einer Präsentation, einem Pitch oder einem Vortrag. Deswegen frag es besser nicht. Es ist nämlich gar nicht nötig, das zu sagen. Wenn du mit deiner Aufmerksamkeit nicht nur in dir drin bist oder schon beim nächsten Punkt, sondern wenn du dich wirklich auch auf die Zuhörenden einlässt mit deiner Aufmerksamkeit, weil du gut genug vorbereitet bist, zu den Menschen, die dir zuhören, gehen kannst. Wenn du immer mal wieder rundum schaust, Blickkontakt aufnimmst, beobachtest, sind die Leute noch dabei? Du merkst das körpersprachlich, von der Mimik her. Blickst du in ausdruckslose Augen, ja, wie irgendwo Wartesaal auf dem Amt, dann brauchst du nicht mehr fragen, ob sie noch dabei sind. Nein, sind sie nicht. Spoiler. Ja, und wenn du in lauter verwirrte Gesichter siehst und quasi schon so comicartig die Fragezeichen über den Köpfen schweben siehst, dann brauchst du auch nicht mehr fragen, ob sie dir noch folgen können oder verstehen, was du meinst. Nein, tun sie nicht. Wenn du dagegen in offene, freundliche Gesichter siehst, vielleicht auch konzentrierte Gesichter, Menschen, die auf das, was du sagst, reagieren, bei einem Witz lachen, bei ernsten Themen auch mal ernst schauen, vielleicht sitzen manche drin und nicken so, ohne dass sie selber merken, ein bisschen mit dem Kopf, die Leute schauen alle zu dir, es gibt nicht ständig Gruppengespräche und rennen nicht ständig Leute rein und raus, zumindest je nach Situation, bei Kongressen immer ein bisschen schwieriger, ja, passiert das trotzdem, aber ja, du merkst am Nonverbalen, an Mimik und Körperhaltung, ob die Menschen dir folgen, inhaltlich und auch mitkommen oder eben nicht. Das müssen die nicht sagen, das musst du nicht extra fragen. Sollte zumindest so sein, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit nach außen gehst. Wenn du natürlich ganz für dich in dir drin hängst und dann plötzlich feststellst, ups, ist ja noch ein Publikum da, na hallo, dann rutscht diese Frage oftmals raus, verstehen Sie, was ich meine, können Sie mir noch folgen? Lass es einfach, bleib mit der Aufmerksamkeit bei den Leuten um dich herum, bei den Zuhörenden und du wirst die Frage einfach gar nicht stellen müssen. So, damit sind wir auch schon bei Punkt 4. Das ist sowas, wenn immer zwischendrin mal Fragen aufkommen oder jemand sich meldet oder auch einfach mal reinruft, das machen die Leute auch, also jetzt nicht störend, irgendeinen blöden Kommentar, sondern ich meine wirklich eine Frage. Dann gibt es also Redner und Rednerinnen, die dann sowas sagen wie, ja, Fragen dann bitte gesammelt zum Schluss, ich möchte gerne erst den Vortrag beenden. Kann ich einerseits verstehen, du hast offenbar ein Konzept für diesen Vortrag, diese Präsentation, das möchtest du erstmal durchziehen und danach die Fragen dann eben beantworten. Wie gesagt, verstehe ich einerseits. Andererseits nimmst du dir damit die Chance auf viel mehr Lebendigkeit im Vortrag, die Menschen gleich einzubeziehen, dann, wenn die Frage auftaucht. Weißt du, eine Frage, die jemand hat aus dem Publikum, bedeutet immer automatisch Interesse. Das heißt, wenn jemand wirklich diese Hemmungen, zum Beispiel in einem größeren Meeting oder gar auf einem Kongress oder wo auch immer, dann wirklich die Hand zu heben und dir eine Frage zu stellen, wenn so ein großes Interesse schon vorhanden ist, dann wirkst du das wieder ab, indem du sagst, oh, bitte Fragen erst gesammelt zum Schluss, die machen wir hinterher, lassen Sie mich erst kurz den Vortrag beenden. Und dann redest du noch 10 Minuten weiter. Dann kann es halt sein, dass das Interesse dieser Person, die eine Frage stellen wollte, schon längst wieder erloschen ist. Und du nimmst dir die Chance und auch diesem Menschen die Chance, sein Interesse, seine Neugier befriedigt zu bekommen und damit vielleicht noch mehr Neugier auszulösen, vielleicht einen Kaufimpuls oder was auch immer. Das heißt, Fragen gesammelt zum Schluss sind für dich und dein Redekonzept gut. Für die Menschen, die dir zuhören, aber nur bedingt. Außer deine Rede ist jetzt wirklich so ein großes Kunstwerk, dass man wie bei einer Symphonie von Beethoven nicht zwischendrin irgendwo mal anhalten darf. Okay, aber sind wir ehrlich, ziemlich sicher ist deine Rede vielleicht sehr, sehr gut, aber sie ist keine Symphonie, kein Kunstwerk. Dann nimm doch lieber die Chance wahr und bring mehr Lebendigkeit in den Vortrag, indem nicht immer nur du sprichst, sondern dann, wenn das Thema gerade von dir aus relevant geworden ist, dann die Neugier und das Interesse der Menschen direkt einzubauen. Vor allem hast du sonst auch so eine blöde Aufteilung, finde ich. Also du hältst einen tollen Vortrag, 15 Minuten, vielleicht auch 30 Minuten. Die Leute sind begeistert und sagen, wow, das war ein toller Vortrag. So, und jetzt kommen 15 Minuten nur Fragen. Und es ist ja so, es interessiert ja auch nicht jeden Menschen jede Frage. Meistens haben die Leute ja dann die Fragen stellen, Spezialinteressen. Manche Leute interessieren sich für keine der Fragen. Wenn die Fragen zwischendrin kommen und das Ganze kurz lebendig wird, kann ich halt kurz abschalten als Zuhörender, den diese Frage nicht interessiert. Bekomme ich aber die ganzen Fragen gesammelt zum Schluss auch um die Ohren gehauen und muss aus Höflichkeit oder was weiß ich auch immer noch länger sitzen bleiben, kommt mir so nach 30 Minuten Präsentation dann so 15 Minuten Fragen oder 10 Minuten Fragen schon ziemlich lang vor. Und wenn es am Schluss dann geballt nur 4-5 Fragen gibt oder vielleicht sogar nur 2, oder wenn es blöd geht, fragst du dann, hat jemand Fragen und es kommt gar keine Frage, ja, dann ist das auch kein so gutes Signal. Weißt du, wenn du die Fragen gar nicht erst zum Schluss für dich einplanst, sondern zwischendrin bei Interesse aufrufst und wenn halt mal keiner öffentlich Interesse bekundet, dann auch hinterher nicht fragst, ob noch jemand Fragen hat, dann kannst du das Ganze einfach viel besser handhaben und ich bin wirklich kein Freund davon, Fragen erst gesammelt zum Schluss zu machen, aus eben diesen genannten Gründen. Und damit sind wir auch quasi mit der Rede durch und kommen zu Punkt 5, den ich noch für dich habe. Das ist nämlich so ein Schlusssatz, das klang auch schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge an. Diesen Satz, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, finde ich schlimm. Ich finde ihn wirklich verschenkte Wirkung, wenn er so allein steht. Also du kannst das sagen, ja, es ist eine Höflichkeitsfloskel und vielleicht bist du auch wirklich dankbar dafür, dass Leute dir ihre Aufmerksamkeit schenken. Das kann man ja durchaus als Respekt für die Zuhörenden auch durchaus äußern. Ist okay. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ist in Ordnung, wenn der Satz nicht alleine steht. Denn sonst verschenkst du die Chance auf einen Call to Action. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass du den Leuten sagst, was sollen sie jetzt tun mit der Info? Wenn sie das Thema weiter interessiert, schauen sie doch mal im Internet. Ich habe einen Rhetorik-Podcast, Lebendige Rhetorik. Den finden sie auf allen großen Plattformen und auf YouTube und auf meiner Webseite rhetorikpodcast.de. Gehen sie doch da mal drauf und informieren sie sich weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Oder wenn sie einen Termin vereinbaren möchten, kommen sie jetzt gleich auf mich zu. Irgendetwas in der Art. Das heißt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, kannst du schon sagen, weil es den Leuten auch signalisiert, okay, jetzt ist es wirklich vorbei. Ja, das ist völlig in Ordnung. Manche Leute brauchen so einen Marker. Aber deswegen kannst du ja trotzdem direkt davor oder auch direkt danach noch irgendwas anderes sagen. Also besser davor, würde ich sagen. Das heißt sowas wie, kommen Sie jetzt an unseren Messestand in Halle 3 und dort können Sie noch viel mehr zu dem Thema erfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist gut. Das funktioniert einfach nur. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ist tatsächlich eine verschenkte Chance. Und natürlich, da sind wir auch wieder bei dem Punkt mit, bei Punkt 2, glaube ich, war es. Verstehen Sie, was ich meine? Können Sie mir noch folgen? Wenn du die Aufmerksamkeit bei den Leuten hast, dann weißt du auch, okay, die waren jetzt wirklich bis zum Schluss aufmerksam. Dann kannst du auch sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aber wenn nicht, wenn da viel Bewegung drin war, ja, ich hatte auch mal so einen Auftritt bei irgendeiner Veranstaltung, das war quasi Durchgangsverkehr. Das heißt, Leute blieben mal für 3-4 Minuten stehen und sind dann weitergegangen und ich habe mich da auf so einer Bühne abgekaspert und gehofft, dass halt ein bisschen was hängen bleibt. Aber ich hatte, glaube ich, überhaupt keine Leute, also ein paar, aber jetzt echt nicht viele, die die ganze Zeit stehen geblieben sind. So, und jetzt ist da großes Gewusel, Hintergrundgemurmel und dann sagst du in so einen Raum rein, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nee, es war doch gar keiner wirklich so richtig aufmerksam. Ja, kennst du diese Schilder an Autobahnbaustellen? Du fährst ewig lang, gefühlte 40 Kilometer mit Tempo 60 oder maximal 80 hinter so einem LKW auf einer viel zu engen Spur. Und dann kommt plötzlich so ein Schild, wir bauen für Sie, danke für Ihre Geduld. Und ich denke mir so, ey, ich hab keine Geduld, ich hab's eilig. Ja, man darf niemandem was unterstellen, was die Person nicht wirklich hat, weil das kommt oft nicht gut an. Und wenn mir jemand sagt, danke für Ihre Geduld und ich hatte die Geduld in dem Augenblick nicht, weil ich so lange hinter dem LKW da festhing. Nee, deswegen versichere dich erstmal, dass du die Aufmerksamkeit hattest, bevor du so einen Satz sagst und sage nicht allein, sondern bring auch noch einen Call to Action. Mein Call to Action für dich ist, dieses Jahr ist noch nicht ganz rum, falls du die Folge erst später hörst, es gilt ganz universell, wenn noch irgendwie Budget da ist für eine Weiterbildung, für ein Training, kann die auch gerne dieses Jahr beginnen und dann trotzdem noch ein bisschen im weiteren Jahr weiterlaufen, wenn du zum Beispiel eine Analyse haben möchtest, deiner rhetorischen Fähigkeiten oder von Punkten, an denen du noch arbeiten könntest, gerne mit mir, dann buch dir doch zum Beispiel eine Rhetorikanalyse. Wenn du nur ein kurzes Anliegen hast, wie wäre es mit der Rhetorik-Sprechstunde oder einfach direkt aus meinem Terminkalender eine Stunde meiner Zeit buchen kannst. Und natürlich kann man mich auch verschenken. Also nicht mich als Person, aber meine Dienstleistung. Das heißt, wenn du für jemanden einen Geschenkgutschein haben möchtest, jetzt zu Weihnachten, zum neuen Jahr, zu einem Geburtstag, zu einem bestimmten Jubiläum, dann verschenk doch einfach mal Rhetorik, einfach Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist was, was Menschen definitiv brauchen können, denke ich. Und ansonsten bin ich jetzt mit dem Call to Action durch und sage jetzt eben doch, hoffentlich, wenn du bis hierhin noch immer hörst und nicht abgeschaltet hast, traue ich es mich einfach zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.